In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge und in der soll es heute zum zweiten Mal um das Thema Strafzumessung gehen. Das Gespräch, das wir gerade über die Frage der Angemessenheit von Geldstrafen und Tagessatzhöhen geführt haben, soll uns heute nochmal Anlass geben, uns mit der konkreten Frage der Strafzumessung auseinanderzusetzen. Wir hatten ja in einem früheren Tutorial schon die Frage etwaiger Strafrahmenverschiebungen besprochen. Jetzt soll es um die Frage gehen, wie man innerhalb des Strafrahmens eine tat- und schuldangemessene Strafe festlegt. Was die Sache erleichtern würde, wären nun natürlich irgendwelche Tabellen, in denen man ein paar Kriterien ankreuzt und dann kann man die Strafe einfach ablesen. Darauf aber ist das deutsche Strafrecht nicht angelegt, sondern es vertraut den Richterinnen und Richtern und damit auch den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten als Antragstellerinnen in der Hauptverhandlung, dass sie in dem konkret zu beurteilenden Einzelfall eine Abwägung vornehmen, sich angucken, was spricht für einen Angeklagten, was spricht gegen einen Angeklagten und dann durch diese Abwägung innerhalb des Strafrahmens eine tat- und schuldangemessene Einzelstrafe finden. Maßgeblich für diese Tat- und Schuldangemessenheit sind wiederum Gesichtspunkte der Generalprävention und der Spezialprävention, zu denen ich im letzten Strafzumessungstutorial schon was gesagt habe. Letztlich die Fragen, wie schwer wiegt das Unrecht, das begangen wurde, wie viel kriminelle Energie wurde aufgewendet, was sind die Motive, die zu der Tat geführt haben, ist das Ganze möglicherweise irgendwie auch nachvollziehbar und was muss getan werden, damit sich der dann Verurteilte zukünftig nicht mehr zu der Begehung von Straftaten hinreißen lassen wird. Die ausschlaggebende Norm hierzu ist § 46 StGB, da auch in diesem schon die präventiven Gesichtspunkte in Absatz 1 angedeutet werden, nämlich dass die Schuld des Täters die Grundlage für die Zumessung der Strafe ist, aber auch die Wirkungen, die für das künftige Leben des Täters in der Gesellschaft zu erwarten sind. Da haben wir es also wieder, das künftige Leben des Täters spezialpräventiv, in der Gesellschaft generalpräventiv, aber eben auch die Schuld des Täters, also negative Spezialprävention. Und dann regelt Absatz 2 die entsprechenden Umstände, die für und gegen den Täter sprechen und dass diese gegeneinander abgewogen werden müssen. Die wesentlichen Aspekte sind ausdrücklich genannt. Die Beweggründe und die Ziele, insbesondere auch rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Motive, die Gesinnung, die aus der Tat spricht und der bei der Tat aufgewendete Wille, also die Frage der kriminellen Energie, das Maß der Pflichtwidrigkeit, also die Frage der Vorwerfbarkeit. Handle ich fahrlässig oder handle ich vorsätzlich? Handle ich absichtlich oder nehme ich einen Taterfolg lediglich billigend in Kauf? Die Art und Weise, wie man vorgegangen ist, also auch etwaige Auswirkungen auf andere, vor allem aber natürlich die Frage der Auswirkungen der Tat auf die Geschädigten und was man davon eingeplant hatte oder gar beabsichtigt hatte, spielt eine Rolle. Die Frage der Rücksichtslosigkeit, die Vorstrafenverhältnisse und eben auch das Nachtatverhalten. Ist der Angeklagte möglicherweise geständig? Hat er sich entschuldigt? Hat er versucht, den Schaden wieder gut zu machen? Alles Hinweise darauf, dass er sich möglicherweise schon mit der Tat selbst auseinandergesetzt hat und dann also spezialpräventiv durch die Strafe etwas schwächer auf ihn eingewirkt werden kann. Natürlich spricht ein Geständnis für einen Angeklagten. Wichtig ist hier wieder der Aspekt der Spezialprävention. Das Geständnis muss verdeutlichen, dass eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Handeln und auch möglicherweise eine Distanzierung vom eigenen Handeln erfolgt ist. Es reicht also nicht aus, das Geschehen einfach einzuräumen, um das strafmildernd zu berücksichtigen, sondern es muss tatsächlich ein reuiges Geständnis sein. Dabei kann man sich etwa die Frage stellen, zu welchem Zeitpunkt ein solches Geständnis erfolgt. Bereits unmittelbar nach der Tat hat sich der Angeklagte möglicherweise sogar selbst bei der Polizei gestellt oder hat er sich möglicherweise erst dann bei der Polizei gestellt, nachdem er einen Anwalt kontaktiert hat? Ist er möglicherweise erst in der Hauptverhandlung geständig gewesen, möglicherweise auch erst nach anwaltlicher Beratung? Oder gesteht er möglicherweise erst gegen Ende der Beweisaufnahme, nachdem schon die gesamte Hauptverhandlung stattgefunden hat und weil er jetzt zum Schluss gekommen ist, dass die Beweislage nicht für ihn spricht? Je nachdem kann man den Reuegehalt des Geständnisses unterschiedlich werten. Natürlich spielt auch die Vorstrafensituation eine Rolle. Hat der Angeklagte bereits vorher Straftaten begangen oder nicht? Falls er schon Straftaten begangen hat, wie lange liegen diese Straftaten schon zurück? Hat er sich eine ganze Zeit lang straffrei geführt? Oder begeht er einfach regelmäßig zu bestimmten Zeitpunkten in seinem Leben immer wieder erneut Straftaten und weist damit also eine hohe Rückfallgeschwindigkeit auf? Sind frühere Straftaten einschlägige Delikte? Für die Frage der Einschlägigkeit geht es nicht darum, dass man dasselbe Delikt schon einmal verwirklicht hat, sondern es geht um das Schutzgut im weiteren Sinne. Wenn also jemand einen Raub begangen hat, bei dem er Gewalt gegen eine Person angewendet hat, dann kann eine Vorstrafe wegen Körperverletzung durchaus einschlägig sein. Denn beides sind Gewalttaten und genauso wäre es seltsam, wenn man beispielsweise im Bereich des Betruges differenzieren und sagen würde, der Angeklagte sei bislang nur wegen Computerbetruges und Untreue in Erscheinung getreten, aber noch nicht wegen Betruges. Natürlich sind das alles einschlägige Vorstrafen gegen das Vermögen. Insbesondere bei Gewaltdelikten durch Jugendliche, Heranwachsende und junge Erwachsene kann die Frage entscheidend sein, ob es den Angeklagten auch möglich war, sozial adäquates Verhalten überhaupt zu erlernen. Das ist das, was pauschal gerne als schwere Kindheit oder ungünstige häusliche Verhältnisse bezeichnet wird. Es geht hier aber um die Frage, ob jemand überhaupt in der Lage ist, Konflikte gewaltfrei zu lösen, und das ist eben ein Lernprozess. Wenn man aber von seinen Eltern oder seinem sozialen Umfeld nie gelernt hat, dass man auch Verbalkonflikte lösen kann und dass man sich auch aus Konfliktsituationen herausziehen kann, hatte man möglicherweise nie eine Chance, das zu lernen. Und dann ist möglicherweise ein sozialer Trainingskurs oder ein Antiaggressionstraining als Bewährungsauflage die bessere Maßnahme als die Verhängung einer unbedingten Freiheitsstrafe. Bei der Tatbegehung durch mehrere Personen kann die Rollenverteilung in der Gruppe entscheidend sein. Ist der Angeklagte quasi der Bandenchef, der vorangeht und alle anderen dazu motiviert, die Tat mitzubegehen? Oder ist er eher der Mitläufer, der nur nicht widersprechen will, weil er sonst in der Gruppe nicht akzeptiert wird und auch sonst keine Freunde hat? Im letzteren Fall würde eine geringere kriminelle Energie aufgebracht werden müssen. Etwas seltsam klingt die Überlegung eines Mitverschuldens anderer, also insbesondere der Geschädigten der Straftat. Und um das deutlich zu machen, es geht nicht um irgendeine Art und Weise von Victim Blaming, sondern darum, wie viel kriminelle Energie ein Täter aufbringen muss, um die Tat zu begehen. Wenn beispielsweise das Liebesgut unbeaufsichtigt offen in der S-Bahn liegt und der Täter so die Gelegenheit hat, sie einfach im Vorbeigehen unbemerkt einzustecken, braucht er dafür sehr viel weniger kriminelle Energie, als wenn er irgendwelche Sicherungen überwinden muss. Wenn er quasi Ocean's 11-mäßig erstmal die Schaltpläne von Alarmanlagen ausspionieren und einen ausgeklügelten Plan entwickeln muss, wie er überhaupt an den Tatort herankommt. Insofern ist die Sicherung der Tatbeute ein Indikator dafür, wie viel kriminelle Energie ein Täter aufbringen muss. Je weniger, desto milder kann die Strafe ausfallen. Ganz grundsätzlich ist natürlich auch entscheidend, was für ein Schaden überhaupt verursacht wurde. Wie hoch ist die Schadenssumme? Wie schwer sind die Verletzungen, die das Opfer erlitten hat? Und dabei geht es nicht nur um die Schwere der körperlichen Verletzungen oder ob etwa ein Krankenhausaufenthalt erforderlich war, sondern es geht auch um die psychischen Folgen. Wie schwer wurde das Opfer einer Straftat traumatisiert? Wie sehr ist dein Leben nach wie vor beeinträchtigt, beispielsweise weil es sich seit der Tat nicht mehr allein auf die Straße traut, nicht mehr in bestimmte Stadtviertel gehen kann oder bestimmte Situationen vermeiden muss, um zu vermeiden, getriggert zu werden. Nächster Aspekt. Hat der Angeklagte sich möglicherweise abseits der strafrechtlichen Bewertung selbst geschadet? Ist also ein Eigenschaden zu verzeichnen? Wer bei seinem Arbeitgeber beispielsweise in die Kasse gegriffen hat, hat eben nicht nur eine Strafe zu erwarten, sondern ist auch sein Job los, hat ein schlechtes Arbeitszeugnis bzw. eine erklärungsbedürftige Lücke im Lebenslauf, und das alles verschlechtert die Chancen, bald wieder einen legalen, vernünftigen Job zu finden. Wichtig werden kann auch die Frage der Wiedergutmachung und der Entschuldigung. Wie hat sich der Täter nach der Tat verhalten? Hat er einen Schadensausgleich geleistet, sich bei dem Opfer entschuldigt? Hier lässt sich das Gleiche wie bei dem vollen reuigen Geständnis als Strafzumessungsgesichtspunkt festhalten. Es kommt auch auf den Zeitpunkt an. Das bedeutet, wenn ein Angeklagter in der Hauptverhandlung sagt, er wäre durchaus bereit, sich bei seinem Opfer zu entschuldigen, kann man umgekehrt durchaus die Frage stellen, warum er das bis dahin schon längst gemacht hat. Vielleicht ist es eben doch auch nur eine Worthülse und nicht ernst gemeint. Und dann sollte man es auch nicht strafmildernd berücksichtigen. Bleibt für heute als letzter Aspekt eine etwaige Untersuchungshaft. Insbesondere dann, wenn sich ein Angeklagter erstmals in Untersuchungshaft befindet, kann das für ihn sehr beeindruckend sein. Denn erstmals in Untersuchungshaft zu sein, ist schon ein massiver Einschnitt, der etwas mit dem Angeklagten macht und bestenfalls auch schon ausreicht, um für ihn zu dem Schluss zu kommen, so etwas nie wieder erleben zu wollen. Dann hat er, obwohl das überhaupt nicht der Sinn der Untersuchungshaft ist, die ja ausschließlich der Verfahrenssicherung dient und gerade keine Strafe sein soll, eine so prägende Erfahrung als Reaktion auf die Straftat gemacht, dass die Strafe milder ausfallen oder bei der Frage der Strafaussetzung zur Bewährung dann leichter eine positive Sozialprognose gestellt werden kann. Das sind, wie gesagt, nur ein paar Einzelaspekte, die sich in der Rechtsprechung für die Abwägung bei der Strafzumessung herausgeprägt haben. Es gibt noch eine Reihe anderer, die eine Rolle spielen können, aber bestenfalls ist deutlich geworden, mit welcher Denke an diese Abwägung insgesamt heranzugehen ist. Und daher wäre das erstmal gewesen für heute an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören, wir freuen uns über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, sonstiges Feedback, positive Bewertungen bei den diversen Podcast-Playern und hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute.
Die Prozessbeteiligten.